Weihnachten gibt's viele Geschenke. Da wird groß gefeiert. Da bereitet man sich 4 Wochen drauf vor in der Adventszeit, dehnt schon mal den Magen aus, damit auch die Gans reinpasst. Oder was immer man zu Weihnachten feiert, isst oder trinkt. Auf jeden Fall ist das ein großes Fest. Und auch Ostern hat ja einen langen Vorlauf, die Passionszeit. Auch da bereitet man sich intensiv drauf vor, mehr oder weniger. Und dann haben wir vor wenigen Tagen Himmelfahrt gefeiert. Das geht irgendwie unter bei Vatertag. Also Himmelfahrt ist schon nicht mehr vergleichbar, überhaupt nicht vergleichbar mit Ostern oder Weihnachten. Und Pfingsten? Pfingsten, was feiern wir da eigentlich genau? Was feiern wir Pfingsten? Diese Frage habe ich mal über meine Predigt geschrieben. Was feiern wir Pfingsten? Und ich hoffe, dass nach meiner Predigt das etwas klarer geworden ist, was wir Pfingsten feiern. Auch wenn ich nicht über den Bericht predigen werde, den Bericht über die Ereignisse, die Pfingsten stattgefunden haben, hoffe ich, dass ihr am Ende verstehen werdet, dass dieser Text irgendwie doch mit Pfingsten nicht nur ein bisschen, sondern ganz zentral zu tun hat. Es ist ein Text aus dem Alten Testament, den viele schon aus der Kinderstunde kennen, weil er so eindrücklich ist. Er steht in 1. Mose 11, Vers 1 bis 9. Ich lese. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Land China und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander wohl auf: Lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen: Wohl auf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reichte, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat aller Länder Sprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Ja, vielleicht habt ihr gesagt, hä, Pfingsten? Komischer Text zu Pfingsten. Da ist doch von dem Gegenteil die Rede, dass plötzlich alle alles verstehen. Jeder jeden. Und hier am Ende ist genau das Gegenteil der Fall. Aber der Reihe nach. Es gibt ein Wort, das hier dreimal vorkommt in der Luther-Übersetzung, das heißt wohlauf. Vielleicht würden wir heute sagen, los geht's. Oder sowas. Oder packen wir es an. Das kommt dreimal vor, aber bevor das vorkommt, gibt es erstmal eine kurze Schilderung der Situation. Vers 1. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und eine Sprache. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ihr sagt, das sind ja paradiesische Zustände. Ich kann hinfahren, wo ich will. Alle verstehen mich. Okay, ich kann es jetzt nicht, weil Corona ist, aber ich könnte. Ich könnte überall hinfahren. Überall würden die Leute mich verstehen. Und ja, wie das mit dem Geld ist, steht hier nicht. Ob es auch eine Währung gab, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, Verständigungsprobleme hätte ich nicht. Und ich sag mal aus Schülersicht, dieses Vokabelporken, juhu, das fällt aus. Keine Vokabeltests mehr, weder in Französisch noch in Spanisch noch in, ich weiß nicht was, Latein oder was auch immer man für eine Fremdsprache lernt. Nicht diese vielen Zeichen lernen in Chinesisch, hat übrigens nichts mit China, diesem Land, zu tun. Das wird anders geschrieben. Auf jeden Fall, ja, das sind doch eigentlich paradiesische Verhältnisse. Null Problemo, hätten wir früher gesagt in meiner Jugendzeit. Und ja, so geht's eigentlich auch weiter. Sie finden ein Land, die Menschen, in eine Ebene, in diesem Land China, und sie lassen sich dann nieder. Also Gemeinschaftserlebnis. Da ist nicht mehr so jeder für sich. Die leben in diesem Land gemeinsam und sie entwickeln Techniken, neue Techniken, zum Beispiel Ziegelbrennen oder Erdharz als Mörtel verwenden. Ein technischer Fortschritt, unglaublich für die damalige Zeit. Man muss nicht mehr diese Steine behauen oder irgendwo aus den Felsen hauen. Man muss nicht die Steine so nehmen, wie sie sind. Man muss nicht irgendwelches andere nehmen. Ich bin jetzt kein Experte für Baumaterial, aber ich glaube doch, das war ein echter Fortschritt damals. Und was bewirkt dieser Fortschritt? Die Leute klopfen sich auf die Schulter. Sie finden das ganz toll. Und sie fassen einen Entschluss. Los geht's, lasst uns eine Stadt bauen. Eine richtig schöne Stadt. Und auf jeden Fall ein Turm in dieser Stadt. Und dieser Turm, der muss hoch sein. Und was ist das Ziel der ganzen Sache? Damit wir uns einen Namen machen, steht in der Luther-Übersetzung. Vielleicht würden wir heute sagen, damit uns jeder kennt. Damit jeder weiß, wer das gemacht hat. Vielleicht kommt noch eine tolle Inschrift in diesen Turm, so eine Gedenktafel, wer da sozusagen federführend war, wer da alles mitgearbeitet hat, wie lange das gedauert hat, damit die Leute das auch ja nicht vergessen. Wer diesen Turm gebaut hat. Es geht also darum, sich nach außen hin bekannt zu machen und sich selber eine Identität zuzulegen. Wer bin ich eigentlich? Wo gehöre ich hin? Zu wem? Zu welchem Volk gehöre ich? Irgendwie ist das Bedürfnis nach einer Identität hier offensichtlich sehr groß. Und zwar nicht nur einfach, dass ich weiß, wer ich bin und mir auf die Schulter klopfen kann und meine Leistungen mir ständig vor Augen führe, indem ich durch diese Stadt gehe, die Häuser sehe, diesen Riesenturm sehe, sondern das sollen natürlich alle Leute sehen. Und was auch wichtig ist, wenn wir das nicht machen, glauben die Leute, dann werden wir in alle Länder zerstreut. Also sie wollen sich sammeln. Sie wollen Gemeinschaft haben. Sie wollen nicht jeder für sich leben, sondern sie wollen ein Gemeinschaftserlebnis haben. Und dafür sollen diese Maßnahmen dienen, was der technische Fortschritt nicht alles möglich macht. Ist das heute eigentlich anders? Also gibt doch eigentlich für jede größere Stadt so ein Wahrzeichen, was jeder kennt. Weiß nicht, könnt ihr nachher mal überlegen, was euch da so alles einfällt. Vielleicht macht er an den Feiertagen bei dem schlechten Wetter ein Quiz draus, spielt mal Stadt, Land, Fluss oder wie das hier hieß, dieses Spiel. Auf jeden Fall, ja, das gibt es heute noch. Und die Menschen sind natürlich heute noch daran interessiert, eine Identität zu haben. Und zu wissen, wer bin ich? Zu wem gehöre ich? Auf allen Ebenen. Wer ist mein Vater? Wer ist meine Mutter? Wer gehört zu meiner Familie? Wer wohnt in meiner Stadt? Ich bin Deutscher. Ich bin, was weiß ich, Amerikaner, Franzose, Engländer, Türke. Ich bin Palästinenser. Ich bin Jude. Und das hat Konsequenzen, dass das so ist. Keine schönen, wenn man sich die Weltgeschichte anguckt. Denn oft hat diese Identität oder dieser Nationalismus zu Kriegen geführt bis heute und führt bis heute zu Kriegen und zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Davon ist hier zunächst mal nicht die Rede. Also, diese Leute in dieser Ebene mit ihrer einheitlichen Sprache, die wollen zusammenbleiben, die wollen eine klare Identität haben und sie wollen sie sich selber schaffen durch diese Baumaßnahmen. Was sagt Gott eigentlich dazu? Ist doch eine Frage, die wir uns als Christen da sofort stellen. Findet der das nicht gut? eine Sprache, die können alle miteinander kommunizieren ohne Probleme. Die wollen unbedingt eine Gemeinschaft haben. In unserem Text heißt es, und da fuhr der Herr hernieder, dass er sehe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Also, obwohl dieser Turm wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt schon relativ hoch war, muss Gott ganz schön weit runter, weil er doch noch viel weiter oben ist, in Anführungsstrichen, oder viel weiter weg ist, als sich die Menschen das so vorgestellt haben. Und dann spricht er: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Ja, erstmal eine einfache Feststellung. Die sind eine Einheit, die haben eine Sprache, und das ist erst der Anfang. Das wird so weitergehen. Das wird so weitergehen, und die Konsequenz ist, alles, was sie sich vornehmen, das werden sie auch umsetzen können. Also ist da ein Konkurrent zu Gott entstanden? Werden die Menschen allmächtig? In ihrer Fantasie bestimmt. Das ist damals so und das ist heute so. Allmachtsfantasien gibt es bis heute. Es gibt den Imperialismus, also die Ausdehnung des eigenen Herrschaftsgebiets über andere Herrschaftsgebiete. Ich hole mir noch mehr dazu. Es gibt Despoten auf der Welt, die Menschen unterdrücken. Und dieser Nimrod, der wahrscheinlich der Anführer war von diesen ganzen Aktionen, der wird auch in Kapitel 10 als so einer beschrieben, der mächtig ist, der stark ist und der damals eine Eigenschaft hat, die lebenswichtig war, nämlich er war ein großer Jäger vor dem Herrn, steht da in Kapitel 10. Also er konnte dafür sorgen, dass die Menschen genug Lebensmittel hatten. Und das ist natürlich die Grundvoraussetzung für ein Volk oder für eine Nation, dass erstmal die Grundbedürfnisse gesichert sind. Das konnte dieser Nimrod und das können die Diktatoren dieser Welt in der Regel auch. Sie sind dazu in der Lage, das zu tun. Und sie tun das auch mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen. Aber es ist nicht nur so, dass es Imperialisten gibt, die überherrschen, die über andere herrschen. Diktatoren gibt es auch in anderen Lebensbereichen. Ich fange wieder vielleicht unten an. In der Familie, auch da gibt es Verhältnisse, die diktatorische Züge tragen. Vielleicht nicht mehr so häufig, wie das früher war, aber es gibt sie noch. Die Despoten und Despotinnen, wenn man das jetzt mal so korrekt ausdrücken will, die alles unter Kontrolle haben, in der Schule, zu Hause. Bei der Arbeit gibt es die auch, Vorgesetzte, was weiß ich, Lehrer, Schulleiter, Eigentümer von Betrieben. Das gibt es. Das ist nichts Ungewöhnliches. Und manchmal hat man als Schüler, ich spreche jetzt mal von meinem Beruf, so das Gefühl, der kann eigentlich mit mir machen, was er will. Ich habe sowieso keine Chance. Also es ist natürlich nicht so. Und es sollte auch nicht so sein, aber manchmal hat man dieses Gefühl. Und man hat das Gefühl, der kann machen mit mir, was ich will. In meinem Land, in dem ich lebe, in meiner Familie, in der Schule, bei der Arbeit, wo auch immer. Und das gefällt Gott gar nicht. Das will er auch nicht. Hat er nie gewollt, dass es irgendwie Herrschaftsstrukturen gibt. Eine Sprache, ja, hat er dem Menschen gegeben. Das war von Anfang an so. Adam und Eva konnten miteinander kommunizieren und reden. Und sie konnten auch mit Gott reden. Und sie haben das alles verstanden, akustisch, was Gott ihnen gesagt hat. Das war so und das wollte Gott auch so. Eine Gemeinschaft herstellen. Eine Gemeinschaft herstellen, die Gott gestiftet hat. Auf den ersten Seiten der Bibel können wir das mit dieser kleinen Minigruppe Adam und Eva nachlesen. Und wir können auch sehr schnell nachlesen, wie das nicht funktioniert hat, weil die Menschen doch irgendwie ihren eigenen Kopf hatten. Und auch das war nicht irgendwie ein Versehen oder ein Ausrutscher, sondern das wollte Gott so, dass die Menschen in Anführungsstrichen ihren eigenen Kopf haben. Weil er sie geliebt hat, wollte er keine Marionetten, sondern er wollte ihre Liebe. Und zum Wesen der Liebe gehört sicherlich die Freiwilligkeit. Und Zwang passt ganz sicher nicht zur Liebe, jedenfalls nicht dauerhaft. Und was macht Gott jetzt in dieser Situation? Los jetzt, lass uns herunterfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. Tja, da muss man erst mal drauf kommen, dass das so einfach ist. Einfach mal dafür sorgen, dass keiner mehr den anderen versteht. Und zunächst ist das tatsächlich erstmal die Sprache, die gesprochen wird, die damals gesprochen wurde. Die Menschen waren da, so stelle ich mir das vor, am Bauen und dann wollte irgendeiner was und hat was gesagt, was er will. Und der andere hat nur gesagt, hä? Kannst du das nochmal wiederholen in Deutsch? In ich weiß nicht welcher Sprache? Und plötzlich ist der Bau zu Ende. Es geht einfach nicht mehr weiter. Es geht nicht mehr weiter, weil die Kommunikation gestört ist. Es geht nicht mehr weiter, die Beziehung ist kaputt. Das Ziel, die Ziele, die sie erreichen wollten, diese Menschen, die konnten sie nicht mehr erreichen, weil sie sich nicht mehr verstanden haben. Und auch das gibt es ja heute, dass Projekte scheitern, weil plötzlich die Leute sich nicht mehr verstehen, sich nicht mehr einig sind. Ihre Gemeinschaft ist gestört. Und das gibt es, weil sie tatsächlich verschiedene Sprachen sprechen und plötzlich irgendwie ein Missverständnis aufkommt und man nicht mehr genau weiß, wie war das jetzt, was haben wir eigentlich genau verabredet. Das gibt es aber auch im zwischenmenschlichen Bereich bei Menschen, die dieselbe Muttersprache haben. Dass Menschen sich einfach nicht mehr verstehen. Das fängt vielleicht bei Mann und Frau an, Eltern und Kinder, Lehrer und Schüler, Vorgesetzte und Angestellte. Der Chef hat irgendwas gesagt und ich verstehe das ganz anders und mache das jetzt auch ganz anders. Das gibt es im ganzen Leben, dieses Nicht-Verstehen. Eins ist klar, Gott hatte nicht vorgehabt, dass das so passiert. Aber er hat das geschafft. Dadurch, dass er einfach dafür gesorgt hat, dass die Menschen zwar miteinander reden können, direkt, nicht nur übereinander, sondern miteinander. Und trotzdem verstehen sie sich nicht. Und was ist die Folge? Wenn man sich nicht versteht, man redet natürlich nicht mehr miteinander, man lebt sich auseinander, man trennt sich und so zerstreuen sich diese Menschen über alle Länder. Und sie konnten diese Stadt, ihr großes Projekt, was sie sich vorgenommen hatten, nicht zu Ende führen. Und unser Bericht schließt damit, da steht, daher heißt ihr Name Babel, also der Name der Stadt, weil der Herr da selbst verwirrt hat aller Länder Sprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Diese Stadt Babel oder Babylon, die taucht noch ganz oft auf, im Alten und im Neuen Testament, auch im letzten Buch der Offenbarung und ist so ein Sinnbild für wiedergöttliches Handeln, eine wiedergöttliche Einstellung. Und der Name Babel, das ist gar nicht so einfach, wo der herkommt. Hier an dieser Stelle ist es im Grunde genommen ein Wortspiel. Im Hebräischen heißt das Verb Balal zerstreuen oder verwirren. Und hier wird es so erklärt, als würde dieser Name von daher kommen. Sprachforscher haben das untersucht und sind eher skeptisch, aber das spielt jetzt erstmal gar keine Rolle. Aber das Ergebnis ist entscheidend. Die Menschen leben sich auseinander, sie können keine Gemeinschaft mehr miteinander haben. Und die Frage ist, woran liegt das eigentlich? Naja, wenn wir an den Schöpfungsbericht denken, dann würden wahrscheinlich die Menschen sagen, ja, Gott ist schuld, der hat einfach mal die Sprache verwirrt. Da können wir jetzt nichts für. Wir haben uns da nicht überlegt und vorgenommen, dass wir jetzt noch irgendwie 20 neue Sprachen brauchen oder wie viele auch immer oder jeder sich irgendwie so neue Wörter ausdenkt und sich daraus einen Spaß macht, dass die anderen nichts verstehen. Daran ist doch Gott schuld. Wirklich? Das glaube ich nicht. In der Geschichte ist es doch so. Da sind Menschen, die ja Gemeinschaft wollen und die das alleine hinkriegen wollen. Ohne Gott. Gott soll gar keine Rolle spielen, sondern dieser Nimrod. Er wird sozusagen fast wie ein Gott. Und dieser Turm, dieses Symbol, das ist das, was wichtig ist. Nicht Gott stiftet diese Gemeinschaft, sondern Menschen. Und auch das kennen wir doch von heute. Es gibt Vereine, Interessensgemeinschaften, Hobbys, die Menschen verbinden und vielleicht sogar trennen. Sich einen Namen machen ist ganz wichtig. Jeder soll mich kennen möglichst, was da so alles im Internet gemacht wird. Alle Fußballinteressierten kennen spätestens jetzt Robert Lewandowski, seit er das 41. Tor gestern geschossen hat. Also sich einen Namen zu machen, das ist das Ziel. Tempotaschentücher. Das ist sein Name. Da weiß jeder, was das ist. Auch wenn ich gar nicht das Produkt von dieser Firma in der Hand habe. Das ist das Beste, was einer Firma passieren kann. Dass man nur dieses Wort hört und sofort weiß, okay, darum geht's und jeder kennt es. Das ist das, was diese Menschen damals erreichen wollten. Und jetzt die Frage nochmal, was hat das eigentlich alles mit Pfingsten zu tun? Ist das eigentlich nur der Gegensatz, eine Negativfolie? Wird jetzt Pfingsten plötzlich alles anders? Also ein paar Dinge sind natürlich anders in dieser konkreten Situation. Die Menschen verstehen plötzlich, was gesagt wird, was Petrus sagt, obwohl er gar nicht ihre Sprache spricht und gar nicht in ihrer Sprache spricht. Also das wäre mal was, wenn man die ganzen Übersetzer und Dolmetscher in der EU und in den internationalen Organisationen nicht mehr bräuchte, weil einfach der redet, so spricht. Dann ist irgendein Computerprogramm, keine Ahnung was, wird sofort korrekt wiedergegeben, gibt es auch keine Missverständnisse mehr. Wahnsinn. Ich glaube, wer das schafft, der hat ausgesorgt, wenn er das Programm verkauft. Und hat sich einen Namen gemacht, das vergisst keiner so schnell. Worüber redet Petrus? Und was steht da in unserem Bericht? Also, es steht da, und sie priesen die großen Taten Gottes. Sie haben nicht über sich selber geredet, was sie alles mit Jesus erlebt haben. Und sie haben Gottes Taten verkündet. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Und das ist das, warum wir Pfingsten feiern. Weil diese Gemeinschaft unter uns durch Gott selber gestiftet wird, nicht durch irgendjemanden von uns, so begnadet er auch wäre und so viele Fähigkeiten er auch hätte und so genial er auch wäre, die Gemeinschaft, unsere Gemeinschaft ist von Gott gestiftet und er ist uns noch näher gekommen. Eigentlich kann man fast sagen, wenn man sich diese Feste anguckt, vielleicht mit Ausnahme von Himmelfahrt, Gott kommt mir immer näher. Zunächst kommt er auf diese Welt, dann begegnet er konkreten Menschen, dann stirbt er sogar für die. Er wird wieder auferweckt, er spricht mit seinen Jüngern, er geht dann weg, aber nicht, weil er die Nase voll hat, sondern er sagt ganz klar, ich gehe euch voraus, damit ich alles vorbereiten kann, damit ihr dann kommen könnt und alles vorbereitet ist, wenn ihr zu mir kommt und solange das so ist, komme ich euch noch näher, als ich es bisher war. Ich komme in eure Herzen. Ich komme in eure Herzen durch meinen Geist. Und dieser Geist, der soll euer Handeln prägen. Der soll euer Reden prägen. Der soll euer Denken prägen. Damit ihr endlich aufhören könnt, zu meinen, ihr müsstet euch einen großen Namen machen und ihr wärt der Mittelpunkt der Welt, damit ihr über mich reden könnt, den wahren Mittelpunkt der Welt und damit ihr dadurch untereinander Gemeinschaft habt Gott stiftet Pfingsten Identität. Meine Identität. Vielleicht kann ich das mal so ausdrücken. Ich lebe zwar in Deutschland, meine Muttersprache ist Deutsch, aber ich bin nichts anderes als ein Geschöpf Gottes, als ein Mensch, der in Anführungsstrichen zufällig Deutsch spricht und nicht Japanisch oder Chinesisch oder sonst irgendetwas. Und das ist tatsächlich eine weltweite Identität. Manchmal kann man das sogar an Gottesdienstformen erleben. Wenn man im Ausland ist und in einen Gottesdienst geht, dann gibt es Elemente, die kommen eigentlich immer wieder. Gebete, das Wort Gottes wird ausgelegt. Und manchmal ist sogar die Liturgie identisch mit der Liturgie in meiner Heimatgemeinde. Und ich fühle mich sofort zu Hause. Ich fühle mich sofort mit diesen Menschen verbunden. Und das, was die Menschen, was dieser Nimrod schaffen wollte und nicht geschafft hat, das schafft Gott. Das heißt, was Gott da tut, bei der Geschichte, bei der sogenannten Geschichte vom Turmbau zu Babel, ist nicht die Menschen bestrafen, sondern die Menschen beschützen. Vor sich selber, vor ihrem eigenen Egoismus, vor ihrer eigenen Geltungssucht, vor ihrer Selbstverliebtheit, davor zu meinen, es gibt nichts, was ich nicht hinkriege. Wir müssen uns nur genug anstrengen. Und ich glaube, wenn wir jetzt mal sammeln würden, wir würden sehr viele Beispiele finden in der Geschichte, wo die Menschen der Meinung waren, jetzt haben wir es geschafft. Da haben wir etwas erreicht, das ist so großartig, dass mehr geht einfach nicht. Wie lange haben Menschen geglaubt, dass es mit der Forschung immer weitergeht? Optimismus. Irgendwann werden wir alles entschlüsseln. Wir werden komplett verstehen, wie der Mensch funktioniert und aufgebaut ist. Wir können schon, ja, Menschen können schon künstliche Befruchtung durchführen. Geht schon. In so kurzer Zeit haben wir mindestens vier Impfstoffe hergestellt. Wahnsinn! Wir haben es geschafft. Uns kann nichts und niemand aufhalten. Das ist alles nur eine Frage von Monaten, Wochen, Tagen, weiß ich nicht. Also dieses Denken, was wir hier in diesem Bericht im Alten Testament finden, ich glaube, das ist nicht nur international, das ist zeitlos. Und das ist das Grundproblem, was wir Menschen haben. Unsere Gemeinschaft, für die wir eigentlich bestimmt sind, von Anfang an, ist durch uns selber zerstört und wird ständig durch uns selber beschädigt. Und nur weil Gott etwas dagegen unternommen hat, und das kann man in der Bibel durch die ganze Bibel durchlesen, die einzelnen Schritte, was Gott getan hat, ob das beim Volk Israel war, ob es diese Geschichte vom Sündenfall ist, ob es die sogenannte Weihnachtsgeschichte ist, Ostern, Pfingsten, Himmelfahrt, alles ein Ziel. Gemeinschaft stiften. Gemeinschaft stiften zwischen Gott und Mensch, Gemeinschaft stiften zwischen den Menschen untereinander, und dafür ist sich Gott nicht zu schade, herabzusteigen, so wie er damals und immer wieder herabgestiegen ist in diese Welt, die sich so rasant und so entschlossen ständig versucht, sich von ihm zu entfernen. Dann geht er ihr nach und er kommt dahin, und nichts und niemand kann ihn aufhalten, weil er uns liebt. Und aus dieser Gemeinschaft mit Gott entsteht dann diese Gemeinschaft untereinander. Und das ist tatsächlich die Antwort auf die Frage, warum feiern wir eigentlich Pfingsten? Und ich wünsche einfach jedem von uns, dass diese Beziehungen, in denen er lebt, heil werden, gesund bleiben. Das wünsche ich. Und dass dieses Pfingstfest und Gottes Geist, der in uns wohnt, dass der dazu beiträgt. Amen.